Viele Leute denken, ADHSler haben keine Aufmerksamkeit. Das stimmt nicht. Wir haben sogar eine richtig crazy Aufmerksamkeit, aber wir können nicht so richtig entscheiden, worauf die sich jetzt gerade bezieht.
Zappeln, komisch reagieren, nicht zuhören können, tausend Sachen anfangen, aber nichts zu Ende bringen, viel vergessen. So erleben Menschen, die selbst nicht betroffen sind, jemanden, der ADHS hat. Marie Nasemann hat es Kirsten Dunst und Heidi Klum hat das jetzt auch, hat sie gerade offengelegt. ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitätsstörung, das ist irgendwie gerade ganz schön sexy. Halt so ein bisschen anders ticken, eine neue Superpower. Aber ist das wirklich so? Das frage ich Katrin Wessling, Autorin, Journalistin und Social-Media-Expertin. Sie ist selbst betroffen und sagt, ADHS ist wie Leben mit einer Starkstromleitung im Kopf. Katrins Lehrerin warnte ihre Mitschülerinnen, als sie klein war, mit ihr zu spielen. Und aus ihrer Erfahrung sagt sie, das S in ADHS steht auch für Scheitern. Katrin schreibt über Themen wie Feminismus und psychische Gesundheit. Ihr Bestseller Super und Dir wurde als Buch ihrer Generation gefeiert. Außerdem schreibt sie für Zeit Online und Spiegel und sitzt gerade an ihrem 6. Buch. Willkommen, Katrin.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute über ADHS. Du hast es. ADHS ist seit 200 Jahren bekannt. Man kennt ja die Geschichte vom Zappelphilipp wahrscheinlich. Aber wurde erst 1978 als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Und erst 2003 wurde bei uns ADHS im Erwachsenenalter offiziell anerkannt. Du dachtest lange, du könntest nichts, wärst komplett falsch in diesem Leben und als Person. Und du sagst auch, mein ADHS ist immer da. Es gibt keinen Bereich, wo es weg wäre, ob beim Schreiben oder beim Putzen. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man das selber nicht hat?
Also das werde ich sehr oft gefragt und ich finde es wirklich super schwierig zu erklären, weil das ist so ein bisschen wie jemandem einen Geschmack zu erklären, den er noch nie geschmeckt hat, oder einen Geruch zu erklären. Was ich immer mehr merke, je älter ich werde, ist, dass ich ganz oft feststelle, dass mein ganzes Denken und meine Wahrnehmung komplett anders funktionieren als bei anderen Leuten. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin im Urlaub bin und wir schlafen in einem Bett, dann, wenn sie morgens aufwacht, dann kommt sie so langsam in den Tag und ihr Gehirn fährt so hoch und meins ist eigentlich in der Sekunde, in der ich aufwache, ist es eigentlich auf 8000. Also es ist eigentlich wahnsinnig laut in mir drin die ganze Zeit und wahnsinnig stressig vor allem. Und also ich bin sofort wahnsinnig angespannt, Entspannung fällt mir schwer und eigentlich zieht sich das so durch den ganzen Tag, dass es halt einfach sehr, sehr laut ist und ich eigentlich sehr viel Energie dafür aufwenden muss, diese ganzen verschiedenen Stimmen und Ebenen irgendwie auseinanderzuhalten. Also es gibt so eine Stimme, die ganze Zeit meinen Körper scannt, dann gibt es so eine Stimme, die alles kommentiert, eine Stimme, die über irgendwas nachdenkt, oft summt noch irgendwie, ich habe immer an irgendeinen Ohrwurm, dann denke ich noch über irgendeinen Film parallel nach und das alles passiert halt nicht nacheinander oder getrennt voneinander, sondern es ist im Prinzip wie, hätte man so 14 Fernsehsender gleichzeitig laufen und würde noch einen Podcast hören und so. Und das ist halt, kostet extrem viel Energie.
Das glaube ich, ja. Aber dann, so stellt man sich vor, würde man ja abends total ermattet und erschöpft ins Bett fallen.
Aber, ist man auch.
Aber ich glaube, Schlafstörungen gehen ja auch mit einher. Ja. Also man kann ja gar nicht richtig abschalten.
Nee, das hat, also einmal hat das natürlich, also es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich die totale Reizüberflutung des Gehirns, also diese Unfähigkeit zu entspannen. Für uns ist ja einfach ein Riesenthema, weil man kann diesen Lautsprecher im Kopf halt nicht einfach ausstellen. Man kann nicht einfach sagen, so ich schalte jetzt alle Fernsehprogramme aus und gehe pennen, sondern man muss halt warten, bis das Gehirn bereit ist dafür. Und andererseits hat man nachgewiesen, dass die Melatoninproduktion bei ADHSlern viel später beginnt. Das heißt, also der Peak bei normalen Leuten ist so um 10, 11 Uhr, deswegen gehen da auch die meisten Leute schlafen oder werden da sehr müde. Und bei ADHSlern liegt der so bei 2-3 Uhr morgens, bei manchen auch 4 Uhr morgens. Das heißt, wir haben einen komplett anderen Schlafrhythmus auch noch, also als andere Leute, was natürlich alles noch komplizierter macht.
Ja, welcher Aspekt ist der, den alle Menschen mit ADHS und ADS haben?
Also es gibt einige Sachen, also das liegt auch einfach daran, weil die Diagnostik ist, obwohl viele Leute denken, dass es anders ist, ist sehr streng eigentlich, wenn sie vernünftig gemacht wird. Man kriegt da nicht nur einen Fragebogen und wenn man den richtig beantwortet, kriegt man Ritalin oder so, sondern da gibt es ganz viele Fragebögen, neurologische Tests, auch Intelligenztests und so weiter, das gehört alles dazu. Und da gibt es natürlich bestimmte Diagnosekriterien, die erfüllt sein müssen und das ist natürlich einfach eine krasse Vergesslichkeit und Unaufmerksamkeit. Es gibt etwas, das nennt sich unser Arbeitsgedächtnis. Das ist im Prinzip so eine Art, jetzt sehr vereinfacht erklärt, Kurzzeitgedächtnis. Mit dem merken wir uns zum Beispiel kurz mal eben eine Telefonnummer oder so. Also jemand sagt uns ein paar Ziffern und wir schreiben die auf oder haben die kurz im Kopf. Und das funktioniert zum Beispiel bei allen ADHSlern nicht. Das ist ein Diagnosekriterium, dass wir uns, also auch bei den Testungen war es so, bei 4 Zeilen war bei mir auf jeden Fall das Limit erreicht. Also ich kann mir einfach nicht mehr als 4 Zeilen merken und die auch nicht mal gut. So. Und das ist so eins. Und dann natürlich auch bei vielen fehlende Impulskontrolle, aber die kann sich total unterschiedlich äußern, weil der größte Unterschied zwischen ADS und ADHS ist ja die Impulsivität, also die Hyperaktivität meine ich. Und ADSler wirken oft gar nicht so impulsiv und von Gefühlsstürmen bewegt, weil sie das halt eher nach innen dann zum Beispiel richten. Aber es kommt bei allen vor und ach, so viele Sachen, wirklich. Also Vergesslichkeit, Chaos, Überforderung, nicht in der Lage sein, Reize vernünftig einzuordnen. Und natürlich das größte Problem ist eben halt die Aufmerksamkeit, die wir nicht lenken können. Also viele Leute denken, ADHSler haben keine Aufmerksamkeit. Das stimmt nicht. Wir haben sogar eine richtig crazy Aufmerksamkeit, aber wir können nicht so richtig entscheiden, worauf die sich jetzt gerade bezieht.
Medizinisch basiert ja ADHS auf einem anders funktionierenden Stoffwechsel in Hirnregionen, was dann die Filterung von Informationen erschwert. Und es ist wohl auch so, dass sich ADHS familiär häuft und oft genetisch veranlagt ist. Ist das bei dir auch so?
Ja, in meiner Familie kommt das auch gehäuft vor, ja.
Ja, und trotzdem wusste man ja lange nicht, was mit dir los ist. Also du sagst, deine Kindheit war ja auch teilweise sehr schlimm. Du wurdest gemobbt und ich habe gerade gesagt, die Lehrerin hat andere Kinder und deren Eltern gewarnt, mit dir zu spielen. Also überhaupt kein Verständnis. Und ich glaube, deine Eltern hatten das Verständnis auch nicht.
Sie auch nicht. Ich meine, die 80er Jahre waren noch anders wild so. Also vor allem für junge Mädchen. Also ich bin auch noch in klassischen Rollenmodellen aufgezogen worden, wo meine Eltern da jetzt nicht so spießig waren und so, aber ich war halt einfach ein richtiges Enfant terrible und ich bin allen wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Ich habe unglaublich viel geredet, war unglaublich laut, auch aggressiv viel, hatte viele Wutausbrüche und ich war völlig unterfordert in der Schule auch. Also es wäre halt für mich viel besser gewesen, zum Beispiel einfach eine Klasse zu überspringen oder zwei. Stattdessen bin ich dann irgendwann sitzen geblieben, war mit noch jüngeren Leuten zusammen und der Gap wurde irgendwie noch größer und die Schulzeit war für mich einfach die absolute Hölle auf Erden. Also mir tut das auch immer weh, wenn Leute so sagen, ja, die Schulzeit war natürlich anstrengend, aber es war auch so die beste Zeit, Sommerferien. Ne. Also ich erinnere mich da an sehr wenig Gutes und an richtig viel Scheiß. Also in der Zeit habe ich auf jeden Fall die tiefsten Verletzungen meines Lebens mit mir mitbekommen und damals war es halt auch einfach so, ich glaube auch bei mir in der Kleinstadt wurden auch Jungs nicht unbedingt mit ADHS diagnostiziert. Also wurde irgendwie niemand, glaube ich, so richtig mit ADHS. Das war einfach kein Thema. Und als Mädchen erst recht nicht. Also ich glaube auch, dass es viele Leute dort gibt, die bis heute sagen, das ist eine Kinderkrankheit, die Jungs haben.
Genau, da gibt es ja wahnsinnig viele Vorurteile, dass sich das eben verwächst, wenn man erwachsen wird oder dass Ja, und gerade Frauen ja auch oft heute noch undiagnostiziert sind. Darüber sprechen wir später noch. Also gab es auch keine Art Nachteilsausgleich in der Schule für dich? Also eben gar nicht.
Also ich bin dann irgendwann schwer depressiv geworden. Ich glaube mit 16. Auch schon vorher, aber dann war es halt richtig schlimm, 17, 18. Und als ich dann auch Medikamente bekommen habe, damals gab es halt noch nicht so Antidepressiva wie heute oder kaum, die man so nehmen konnte und normal damit leben konnte, sondern es waren oft welche, die heute nur noch bei Schlafstörungen eingesetzt werden, weil die so müde machen und auch ein Aufschwemmen und so weiter. Und ich bin dann ständig in der Schule eingeschlafen, bin auch zu meinem Direktor gegangen, habe ihm gesagt, ich bin depressiv, ich muss Medikamente nehmen. Es hat ihn gar nicht gejuckt. Also es war ihm wirklich einfach scheißegal. Ich musste einfach funktionieren wie die anderen. Und wenn ich das nicht getan habe, dann war das halt mein Problem.
Ja, also dass wir hier so sitzen und drüber sprechen, ist eigentlich schon ein totaler Fortschritt im Vergleich zu damals. Ne?
Ja. Ich wünschte das so sehr. Ich beneide die Gen Z nicht um vieles, weil sie in Zeiten aufwachsen muss und auch zur Schule gehen muss, die schrecklich sind, also Pandemie, Krieg und so weiter. Aber die Aufklärung, gerade was psychische Erkrankungen angeht, ist halt einfach so viel größer. Und ich hätte damals auf jeden Fall mitbekommen, dann was mit mir los wäre und hätte dem auch nachgehen können. Das hätte mir auf jeden Fall viele qualvolle Psychiatrieaufenthalte und Jahre erspart, ja.
Ich habe auch gelesen, dass es bei dieser Störung oft so Begriffe gibt, nämlich Shutdown, Hyperfokus. Was versteckt sich dahinter?
Also ein Shutdown kommt eigentlich aus dem Autismus-Spektrum und bezeichnet da vor allem das Phänomen, dass AutistInnen, wenn sie extrem überreizt sind, auch die haben ja Probleme mit Reizfiltern und so weiter, quasi komplett runterfahren in einem ganz stillen Raum, ganz alleine für sich sein müssen, um das Nervensystem quasi zu beruhigen, mit großer Müdigkeit, viel Schlaf und so weiter. Und dieses Phänomen gibt es auch bei ADHSlern, deswegen dachte ich lange, dass ich quasi immer wieder kerneschwere Depressionen habe, habe aber mittlerweile gelernt, dass das im Prinzip einfach eine Reaktion meines Gehirns auf eine krasse Überforderung und Überreizung ist, die ich über zu lange Zeit einfach zugelassen habe und auch wahrscheinlich dann in der Zeit keine Tabletten genommen habe und so weiter. Und dann passiert es eben, naja, man kann sich das halt wirklich wie ein Shutdown des eigenen Gehirns vorstellen. Da werden halt wirklich alle Wände runtergefahren, da liegt man im Dunkeln, da guckt man immer nur die gleichen drei Folgen einer Serie, die man schon 100-mal geguckt hat, weil man nichts anderes erträgt, man will nicht essen, man kann nicht schlafen, das ist wirklich ein ganz elendiger Zustand, der dann irgendwann, wenn sich das Gehirn wieder beruhigt hat, langsam wieder aufhört. Genau. Und der Hyperfokus ist etwas, was ADHS leider zu Unrecht immer wieder so diesen Beibegriff der Superpower eingebracht hat. Der Hyperfokus bezeichnet, also ich habe ja schon erwähnt, wir können uns nicht entscheiden, worauf wir uns konzentrieren. Aber wenn wir uns auf etwas konzentrieren, kann es sein, dass unser Gehirn das so geil findet, dass es sich da komplett reinstürzt. Also wir alle haben schon 400 Hobbys ausprobiert und wir alle sind Experten in total absurden Dingen, weil wir im Hyperfokus uns einfach Wochen, Monate, teilweise Jahre lang mit nichts anderem beschäftigt hat. Also ich hab so Nerdwissen in Bereichen, die komplett grotesk sind, einfach weil mein Gehirn das jetzt spannend fand und so. Und auch Videospiele. Ich habe jetzt 400 Stunden Animal Crossing in den letzten 3 Monaten gespielt und bis mein Gehirn in vielleicht übermorgen oder in 3 Monaten sagt, dass es nie wieder Interesse an diesem Spiel hat und dann werde ich dieses Spiel nie wieder spielen.
Also totaler Fokus darauf, man isst dann wahrscheinlich auch nicht, schläft zu wenig sowieso.
Genau, ja.
Also man auch ist, gesundheitlich also Selbstversorge ist da. Schlecht, ja.
Genau, ja, leider. Und es hat natürlich große Vorteile, gerade für mich als Schriftstellerin ist ein Hyperfokus natürlich auch mit viel Produktivität verbunden. Wenn ich es schaffe, mich dann auf Schreiben zu konzentrieren, dann kann ich halt 30, 40, 50 Seiten in kürzester Zeit schreiben. Man bezahlt den Preis aber trotzdem, weil im Prinzip macht man dann ja etwas, was ein normales Gehirn in mehreren Tagen oder Wochen erledigen würde, in extrem kurzer Zeit. Und man ist danach einfach, also danach kommt auch oft ein Shutdown. Oder man ist halt todeserschöpft über Wochen.
Ja, das finde ich interessant, dass du eben sagst, es ist keine Superpower. Denn gerade wie eingangs beschrieben, es ist ja irgendwie gerade so, ploppt überall auf, habe ich den Eindruck. Mhm. Die erwähnten Promis, Marie Nasemann, Lionel Richie hat es auch, Annika Decker, die Drehbuchautorin, jetzt eben auch Heidi Klum und ihr Sohn. Immer mehr Promis sagen, sie haben ADHS und wie gut das ja eigentlich ist. und die sind auch noch alle super erfolgreich. Ich habe aber schon mit einer Expertin für einen ADHS-Text gesprochen. Das war eine Psychologin, die eben Psychotherapeutin. Und sie sagte eben, ich sehe ganz oft gebrochene Persönlichkeiten. Also was wir hier sehen, sind super erfolgreiche Menschen. Du bist es inzwischen auch. Du hast viele Bücher geschrieben. Du bist total produktiv. Und trotzdem sagst du, meine Umwege waren keine Chancen. Also das möchtest du ganz klar sagen, dass es fahrlässig ist, diesen Leidensdruck zu verschweigen.
Ja. Also ich finde das eine absolute Frechheit und erlebe das auch vor allem bei Leuten, die einfach ihr eigenes ADHS nicht wirklich akzeptieren können. Also die aus allem quasi so eine fast toxische Positivität ziehen müssen. So, ich habe jetzt diese Neurodivergenz, aber die ist ja auch ganz toll. So, das finde ich total in Ordnung, wenn ihnen das hilft. Aber ich finde es schwierig, das als Tatsache zu verkaufen. Weil die Tatsache ist, dass ADHSler wahnsinnig oft im Gefängnis landen. Wahnsinnig oft, also vor allem ADHS-Männer landen meistens schon sehr früh in der Kriminalität, haben komplett kaputte Karrieren, abgebrochene Lebensläufe und so weiter, durch die Komorbiditäten wie Essstörungen, Drogenmissbrauch, Depressionen, gibt es eine extrem hohe Suizidrate unter ADHSlern. Es ist einfach ein Lebenslauf des Scheiterns und warum einem das so vorkommt, dass das halt so viele Leute haben, ist halt, dass zu ADHS natürlich auch passt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Wahnsinnig schnell zu denken, wir sind sehr, also viele ADHSler haben großen Esprit, einen großen Charme, denken sehr schnell, haben irgendwie das Bedürfnis, sich mitzuteilen und so weiter. Und das sind dann natürlich genau die Leute, die dann auch bei Instagram sind oder im Fernsehen sind. Und wenn die dann alle sagen, ja, wir haben jetzt alle ADHS, so, dann, also mich wundert das nicht, weil ich denke, ja gut, da hast du dir auch den richtigen Job ausgesucht, so für dich. Aber wir sehen natürlich nicht die ganzen Leute, die halt nicht ins Fernsehen gegangen sind oder bei Social Media einen Account haben, die ganzen Leute, die im Gefängnis sitzen. Also es gibt immer wieder Untersuchungen dazu, dass eine wahnsinnig große Zahl an Frauen, die im Gefängnis sitzen, eigentlich undiagnostiziertes ADHS haben, genauso wie bei Männern. Und ich finde das schrecklich, dass das so negiert wird. damit. Also ich gönne jedem einen positiven Umgang damit zu haben, aber ich glaube, dass ein wahrhaftiger, positiver Umgang damit ist, zu sagen, das sind meine Schwächen, das sind meine Stärken, das ist jetzt bei mir so, aber das ist auch keine Superpower, sondern das ist einfach die andere Seite der Medaille, weil es ist eben, der Preis dafür ist auch hoch.
Ja. Wir haben schon über die Depressionen gesprochen, also das sind sogenannte Komorbiditäten, die es bei der ADHS gibt. Zum Beispiel eben auch diese Neigung zum Suchtverhalten. Mhm. Und diese Expertin, mit der ich damals sprach, sagte, fatal wird es, wenn eine Depression diagnostiziert und behandelt wird, obwohl die eigentliche Diagnose eine ADHS ist, die unbehandelt bleibt. Da sitzt man wie die Maus in der Falle.
Ja, ist auch so.
Bei dir war das ja eben auch erst so. Ja. Also du hattest alle möglichen anderen Diagnosen und die eigentliche nicht. Wie war das dann, undiagnostizierte ADHSlerin zu sein? Du warst ja, glaube ich, verzweifelt.
Ja, also am schlimmsten war tatsächlich diese verdammte Borderline-Diagnose, weil Borderline ist eine schwere Diagnose, eine stigmatisierende Diagnose auch. Das wissen alle Personen, die mit Borderline diagnostiziert sind, wie schwer es ist, damit Therapieplätze zu finden, damit ernst genommen zu werden. Das ist wirklich eine schwere Erkrankung, die bei der ich wirklich unfassbar viel Respekt vor den Betroffenen habe, dass sie damit leben und versuchen, damit klarzukommen. Es ist auch schwer, wenn man kein Borderline hat, ständig auf Stationen mit nur Borderlinerin zu sein, weil Borderlinerinnen haben ein ganz feines Gespür für Menschen, eine ganz große Empathie und spüren ganz genau, ob man ist wie sie. Und die haben, also ich weiß nicht, wie oft mir die Borderlinerinnen in der Psychiatrie gesagt haben, ey, du hast einfach kein Borderline. Aber es wusste auch niemand, was sonst mit mir ist, hat sich aber auch niemand bemüht darum. Also selbst meine Therapeutin, die ich da zu der Zeit 3 oder 4 Jahre hatte, die immer gesagt hat, Borderline passt eigentlich nicht, weil auch dafür muss man bestimmte Diagnosekriterien erfüllen, die ich nicht alle erfüllt hat, ist nicht auf die Idee gekommen, dass ich ADHS haben könnte. Und natürlich ist auch das wieder mit wahnsinnigem Scheitern verbunden, weil die Therapien funktionieren nicht, die Medikamente wirken nicht, man versteht sich nicht. Und ich kann, auch wenn das sehr krass ist, wirklich sagen, als ich dann mit 30 diese Diagnostik angestrebt habe, war das für mich wirklich der letzte Strohhalm. Also ich wusste, also wenn es das nicht ist, dann bin ich untherapierbar und dann muss ich darüber nachdenken, dass ich dieses Leben so nicht mehr weiterführen kann, weil es einfach bis dahin so qualvoll und schwer war. Ich meine, war 8-mal in der Psychiatrie oder so in meinem Leben und es sah auch nicht so aus, wird das jemals enden. Und es war für mich einfach kein lebenswertes Leben mehr. Also ich war einfach am Ende meiner Kräfte und hätte dieses Leben so auch nicht mehr weiterführen wollen. Und das betrifft ja sehr, sehr viele Frauen und das tut mir wahnsinnig weh und leid, dass es da draußen so viele gibt. Deswegen, ja, man kann sagen, Modediagnose oder ist jetzt sexy oder so. Ich halte das alles für Bullshit, weil es halt Leben rettet, dass diese Diagnose in so vieler Munde ist und auch dazu führt, dass Leute dadurch überhaupt vielleicht erst verstehen, was mit ihnen los ist. Weil gerade Borderline und ADHS sehen sehr, sehr ähnlich aus. Also sie könnten Geschwister sein. Und deswegen ist es halt für viele, vielleicht auch nicht so erfahrene Menschen im psychiatrischen Bereich, auch nicht so einfach vielleicht zu unterscheiden, ob die Person jetzt gerade das eine oder das andere hat.
Also du sagst es total anschaulich. Man merkt echt deine Verzweiflung. Du hast dir wirklich permanent um Hilfe gesucht. Schon im Kindergarten wurdest du ja abgestraft und keiner hat was gesehen, sich gekümmert. Und dann gehst du sogar zu Experten, die falsche Diagnosen stellen. Ja. Warum kam man nicht drauf? Oder kamst du selber irgendwann drauf? Du hast ja bestimmt auch recherchiert. Hast du den Verdacht sogar mit dir getragen? Oder ist das der
Klassiker? Ja, ich kam da selber drauf. Ja. Also ich war da so, weil ich da zu der Zeit einen Ex-Freund hatte, mit dem ich wieder Kontakt hatte, der die ADS-Diagnose bekommen hat. Und wir hatten sehr, sehr viele, sehr extrem ähnliche, auch destruktive Verhaltensweisen, beide, die sehr, ja, also die sich einfach sehr glichen. Und als er mir dann erzählte, dass er diese Diagnose bekommen hat, ich habe da damals auch, für mich war das auch kein richtiger Begriff. Ich wusste, ja, das ist irgendwas, was Kinder haben. So. Und als ich mich dann damit beschäftigt hat, ist mir also wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann bin ich immer halt auch zu meiner Therapeutin. Ich hatte wahnsinnig Angst, weil es auch viele Borderlinerinnen erleben das auch, dass ihre BehandlerInnen sagen, es gehört zum Bild von Borderline, die eigene Diagnose nicht zu akzeptieren und immer wieder in Frage zu stellen. Und ich war mir viele Wochen nicht sicher, ob ich mit meiner Therapeutin darüber reden kann und sie halt nicht vielleicht sagt, ja, das gehört ja auch dazu. Aber sie war tatsächlich, weil sie da gerade eine Patientin hatte, die gerade 1 oder 2 Wochen vorher diese Diagnose bekommen hatte und sie meinte, wir wären uns relativ ähnlich, könnte sie sich das gut vorstellen. Und dann habe ich halt relativ schnell auch die Diagnose bekommen. Also ich habe das dann sehr schnell angestrengt, dass das gemacht wird. Und ja, das war krass. das zu erfahren.
Ist das typisch, dass eben Frauen sind ja oft unerkannt? Warum ja. ist das so? Warum kann man das irgendwie nicht zusammenbringen?
Naja, weil auch die Psychiatrie sexistisch ist. Also man sagt halt, also es gibt so einen Spruch, wenn ein Mann in die Notfallpsychiatrie geht, wird ihm Narzissmus diagnostiziert. Wenn eine Frau in die Notfallpsychiatrie geht, dann wird ihr Borderline diagnostiziert. Und das ist wirklich so ein bisschen so. Also war zumindest vor 10, 20 Jahren so. Und wird auch in großen Teilen auch heute noch so sein. Und ich glaube, dass ADHS ist auch ja eine eher der schicken Diagnosen. Also es gibt ja so Diagnosen, die Leute eher verstecken. Also sowas wie Bulimie oder Schizophrenie, Psychosen, sowas halt. Und dann gibt's ja Diagnosen, die in der Bevölkerung so ein bisschen den Ruf haben, irgendwie auch ein bisschen cool zu sein. So irgendwie, weiß ich nicht, Magersucht zum Beispiel, die sind cooler als Bulimiker, weil die sich so krass zusammenreißen und weil die dann so skinny, schöne Mädchen werden. Oder ja, eine Manie ist hässlicher als Depressionen, weil man bei einer Manie vielleicht irgendwann nackt über die Straße läuft und irgendwie sein ganzes Geld ausgibt, aber Depressionen haben ja alle anderen und so halt. Und so war das halt auch bei ADHS. ADHS galt halt lange auch als Krankheit, die halt eher Jungs haben und damit dann eh schon mal ein bisschen schicker und halt auch wurde sehr lange behauptet, dass wir kreativer sind, dass wir schlauer sind als die anderen. Und ich glaube, dass das einfach was ist, was man dann Frauen weniger zugetraut hat tatsächlich am Ende.
Interessant,
also
ja.
Dieser Sexismus und dieser Diagnose-Gap ist ja wirklich crazy, also was ADHS angeht. Und ich denke, dass darin ein sehr guter Grund zu finden ist, ja.
Ich habe eben gelesen, dass Frauen ja auch oft diese andere Variante haben, ohne das Haar, verträumter
genau.
sind. Und das entspricht natürlich dem Bild von einer Frau, dass sie einfach
genau.
introvertierter ist, leiser. Auch das kann eben der Grund sein für diese Diskrepanz in den Zahlen. Du hast aber ja diese Form nicht.
Nee.
Du hast auch gesagt, zu Hause, du hattest gigantische Wutanfälle. Und seit der Diagnose hat sich ganz viel in deinem Leben verändert. Also auch das Verhältnis zu deinen Eltern, das fand ich natürlich schön.
Ja, es hat sich eigentlich alles geändert. Also ich verstehe mich heute wahnsinnig gut mit meiner Familie. Ich habe die super lieb und wir können auch auf einem ganz anderen Level miteinander reden. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das komplett verstehen, aber das müssen sie auch nicht. Also nicht jeder muss irgendwie jede Sache irgendwie verstehen, aber sie wissen zumindest, dass ich das habe und können damit besser umgehen, zu teilen. Und ich aber vor allem. Also das, was auch meine Verwandten sehr häufig in den letzten Jahren gesagt haben, ist, dass ich mich sehr stark geändert habe, was so meine Ausgeglichenheit angeht. Also mein Leben ist nicht mehr diesen wahnsinnig starken Schwankungen ausgesetzt, die vor der Diagnose waren. Also war immer so entweder himmelhoch jauchzen oder zu Tode betrübt oder wieder irgendein Chaos, irgendeine Krise, irgendwas war immer so. Und das ist halt seit vielen Jahren nicht mehr so. Und das ermöglicht mir überhaupt zum ersten Mal konstant eine Arbeit zu haben, die ich nicht verliere, weil wieder irgendwas ist. Aber auch konstante Freundschaften zu pflegen. Beziehungsmäßig ist es so, dass ich mich eigentlich von Liebesbeziehungen, soweit es geht, fernhalte, weil auch das einfach zu große Schwankungen in meinem Leben auslöst. Also ich sorge einfach in vielen Bereichen dafür, dass mein Leben relativ gleichmäßig verläuft.
Das hast du selber gelernt oder mit einer Therapie?
Ja. Nee, das habe ich selber gelernt. Das ist einfach eine Therapie, man kann ja eh nicht wegen ADHS in Therapie, sondern wegen der Komorbiditäten, weil ADHS ja keine Erkrankung ist, sondern einfach eine Andersartigkeit des Gehirns. Und also es gibt spezielle ADHS-Therapien, aber trotzdem muss dafür halt eine Komorbidität wie Depression oder irgendwas halt da sein. Sonst kann man zum Coaching gehen und so weiter. Aber ich musste tatsächlich einfach nur älter werden und irgendwann so mit so ein bisschen, also es hilft einfach auch jetzt 40 zu sein und bei vielen Dingen zu wissen, ach ja, das hatte ich auch schon vor 15 Jahren, das geht nicht so schlimm jetzt aus, wie ich denke und so. Also ich bin einfach gleichmütiger geworden und ein bisschen Humor hilft natürlich auch.
Und du verspürst aber schon auch, habe ich den Eindruck, Trauer, weil deine 20er weg sind und du die ganz anders gelebt hast als viele andere.
Ja, also das merke ich jetzt auch. Also 40 sein ist gut, was das angeht, was die Selbstakzeptanz angeht und ein bisschen gechillter sein. Aber 40 ist auch hart, wenn einem einfach 10 Jahre, also die ganzen 20er fehlen. So, also ich habe einfach das Gefühl, also sowohl meine Kindheit und Pubertät war total beschissen, als auch meine 20er. Ich lebe eigentlich erst so, also ich würde sagen, mein Leben hat eigentlich erst so mit 33, 34 richtig angefangen. Und seitdem fühlt es sich auch an wie ein richtiges Leben mit, ich kann in Urlaub fahren, kann Arbeit machen und stetige Freundschaften führen und so. Und das tut wahnsinnig weh. Also ich kann einfach kaum fassen, dass ich 40 bin, weil mir einfach so viel Zeit fehlt. Ich glaube, Menschen, die zum Beispiel, weiß ich nicht, während Corona ihr Abi gemacht haben oder so, können das so ein bisschen nachvollziehen, wie das halt ist, wenn einem einfach Jahre geklaut werden, die alle anderen irgendwie hatten. Und ich hatte die halt nicht. Und das wird mich mein ganzes Leben verfolgen. Also das weiß ich auch. Und ich finde es aber auch in Ordnung. Also ich finde, man muss nicht immer sagen, ja, alles in meinem Leben war toll und alles hat einen Sinn und so. Das war sinnlos und das war scheiße und es tut mir wahnsinnig weh. Aber ich kann es akzeptieren und jetzt halt das Beste daraus machen.
Ja, dieses, dass sich dein Leben wieder wie eins anfühlt, verdankst du ja auch den Medikamenten wahrscheinlich.
Genau, aber die nehme ich nur noch sehr wenig eigentlich. Mhm. Also ich hatte das Glück, dass ich vor 10 Jahren auch endlich die passenden Antidepressiva gefunden habe. Und die nehme ich auch seitdem. Und die ADHS-Medikamente nehme ich nur noch bei Bedarf. Also ich komme da sehr, sehr lange mit einer Packung aus, also teilweise ein halbes Jahr oder so. Ja. Und eigentlich ist es auch so, dass ich mittlerweile oft denke, oder also gerade vor 10 Jahren ging es in der Literatur auch viel darum, ob ADHSler die Medikamente eigentlich für sich oder für andere nehmen. Und ich finde das einen sehr wichtigen Gedanken und eine sehr wichtige Überlegung auch für einen selber. Und ich muss sagen, ich habe sie eigentlich auch sehr oft für andere genommen, einfach weil ich wusste, ich bin leistungsfähiger, ich bin angenehmer, ich unterbreche nicht so viel, ich rede nicht so viel, ich wechsle nicht alle 20 Sekunden das Thema. Und mittlerweile habe ich aber ein Umfeld, wo ich auch einfach so sein kann, wie ich bin. Ja.
Interessant. Denn diese Expertin von damals sagte mir auch, das Ritalin ist einfach oft positiv zu sehen, weil es hilft, dass die Menschen ihre PS auf die Straße kriegen, so hat sie es gesagt. Ja. Also was du ja beschreibst, dein Durcheinandersein, das Chaos, und es ist ja so viel Potenzial da. Und das kriegt man einfach nicht fokussiert. Und sie meinte eben, so wird womöglich die gebrochene Persönlichkeit kriegt einen geraden Lebensweg, weil sie endlich einen Job machen kann und so weiter. Genau. Wie war das, als du das erste Mal das Medikament hattest? Das war ja schon ein irrer Unterschied, glaube ich, zu vorher.
Ja, aber ich habe lange gebraucht, damit klarzukommen. Also ich habe lange gebraucht, auch um das richtige Medikament zu finden, weil es herrscht auch immer so ein bisschen das Vorteil, so dass ADHSler gerne high werden davon, weil das irgendwie Drogen wären. Aber ich kenne wirklich, also wirklich literally keinen ADHSler, der das geil findet. Also wir alle haben immer Angst davor, irgendwie zu viel zu nehmen, weil wir es eklig finden, wenn wir so uns drauf fühlen. Geht wirklich darum, ruhig und fokussiert zu werden. Und es dauert halt wirklich eine Weile, bis man sowohl das richtige Medikament, weil es gibt ja nicht nur Ritalin bzw. Methylphenidat, sondern es gibt ja auch noch Stimulanzien, es gibt Antidepressiva, die auch auf Neurotransmitter wirken, die bei ADHS im Spiel sind. Und das dauert einfach. Also ich würde sagen, bei mir hat es schon so 2-3 Jahre gedauert, bis ich die Medikamente hatte, mit denen ich auch klargekommen bin. Und ich habe es auch am Anfang total übertrieben. Also ich habe am Anfang, habe ich die bestimmt auch teilweise missbraucht und so, weil ich einfach auch nicht fassen konnte, dass ich Zugriff darauf habe. Also mir ist heute Morgen noch eingefallen, ich habe heute Nacht im Traum wieder von meinem Handy geträumt. Ich weiß, die meisten Menschen träumen nicht davon, dass sie ihr Handy haben, aber ich träume voll oft davon und ich kann das aber nicht bedienen im Schlaf. Also ich sehe das die ganze Zeit und ich schaffe es einfach nicht anzurufen damit oder so. Ich drücke irgendwelche Nummern, passiert nichts. Und so fühlt sich ADHS an. So man sieht innen drin dieses Potenzial. Man weiß, wenn ich mich konzentrieren könnte ich Unglaubliches jetzt leisten, aber man kann einfach nicht darauf zugreifen. Und die Medikamente sind so, die machen einfach diese Tür auf und plötzlich kann man das. Das ist crazy.
Ja, du sagtest ja auch, ich konnte plötzlich meine Gefühle und Reize von meinen Gedanken unterscheiden.
Ja.
Also für jemanden, der das nicht hat, ist das ja eine super Beschreibung, weil es irgendwie mal klar macht, was da los ist. Also
ist es da? Okay, gut. Ich weiß
auch
nicht.
Dass man merkt, dieser ohne jeglichen Filter zu leben.
Ja. Ja, es ist halt einfach, man kann sich halt auf, keine Ahnung, ein normaler Mensch setzt sich halt an den Laptop und sagt so, ich beantworte jetzt eine halbe Stunde E-Mail. So, das ist also ohne Medikamente für die, also ich kenne keinen ADHSler, der das könnte. Das ist so, man macht E-Mails auf und dann das Gehirn, bevor man überhaupt merkt, sind schon 5 Minuten vergangen, wo man 3 andere Sachen gemacht hat und dann ist man überhaupt erst wieder da. Es fühlt sich auch so voll oft an, als würde man ständig so aus seinem Kopf rauszoomen und wäre plötzlich wieder da. Also so an, aus und so. Manchmal vergehen einfach 4 Stunden und man ist in diesen 4 Stunden einfach in irgendwas drin und wacht dann plötzlich auf und denkt so, fuck, ich muss ja diese Aufgaben bis heute Abend machen, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass ich was anderes mache die ganze Zeit. Und das ist halt natürlich unglaublich anstrengend, plus diese ganzen Gefühle, die man dann ja auch ständig hat, so Scham, Angst, Panik, dass man wieder was verkackt, dass man wieder was nicht rechtzeitig abgibt und so. Also ich finde alle ADHSler so unglaublich krass, die was auf die Reihe kriegen, weil wenn man sich überlegt, wogegen wir die ganze Zeit innerlich ankämpfen müssen und dann aber ja trotzdem noch das machen müssen, was normale Leute machen, also arbeiten, so Sachen, ist das schon eine ganz schöne Energie. Leistung am Ende des Tages.
Ja, was du so erzählst, das macht auch echt deutlich, dass es ja auch eine permanente Enttäuschung ist für dich selber. Die anderen enttäuschen dich in dieser Nichtakzeptanz und du enttäuscht die anderen ja auch die ganze Zeit und willst es gar nicht. Also es ist schon echt dramatisch.
Ja, naja, und vor allem alle Leute sagen immer, ja, ich habe Verständnis für psychisch kranke Leute, für Leute mit Neurodivergenzen und so. Und dieses Verständnis hält aber immer so lange, bis man halt zum 3. Mal ihren Geburtstag vergessen hat, bis man halt zum 10. Mal 20 Minuten zu spät gekommen ist und so. Also die Menschen glauben immer, sie haben ganz viel Toleranz und so, aber sie müssen erstens schon ganz schön viel aushalten mit Leuten mit psychischen Problemen oder Neurodivergenzen. Und zweitens ist ihnen, glaube ich, oft auch nicht klar, was das auch in Bezug auf sie bedeutet. Also dass das nicht nur heißt, wir können uns bei der Arbeit nicht konzentrieren, sondern auch, dass wir sie vergessen werden und dass wir ihnen das Gefühl geben werden, sie sind uns nicht wichtig und so weiter. Ja.
Jetzt bist du ein anderer Mensch, hast du gesagt. Du bist irgendwie fröhlich. Seit 10 Jahren erst bist du fröhlich. Du hast das auch beschlossen zu sein, ne? Du sagst auch, Jammern klaut Lebenszeit. Also bringt nichts. Deine neue Superpower ist das Positivsein. Wahrscheinlich,
oder? Nee, das ist einfach gewachsen in mir. Ich glaube einfach, wenn man so lange krank war wie ich und so lange kein Leben hatte, das man genießen konnte oder das war wie das von anderen Leuten, dann ist man so verrückt dankbar dafür, wenn man endlich dieses normale Leben haben kann, dass sich das erstens länger und intensiver anfühlt als bei anderen Leuten und zweitens sehe ich persönlich nicht ein, jetzt auch noch die nächsten 10 Jahre damit zu verschwenden, traurig und sauer zu sein. Also es war okay, diese Gefühle zuzulassen. Ich hatte die auch 1-2 Jahre. Aber irgendwann muss man halt auch mal erwachsen sein und sagen, so ist jetzt auch mal gut. Also ich meine, jeder entscheidet, was er mit seiner Zeit machen möchte. Wenn jemand mit seiner Zeit anfangen möchte, allen Leuten ständig zu erzählen, wie schlecht es ihm geht, dann kann er das ja gerne machen. Aber für mich ist das so, dass ich glaube, ich habe wertvollere Freundschaften und auch ein wertvolleres Leben, wenn ich mehr darauf achte, was positiv ist. Und ich rede natürlich auch darüber, wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht und so, aber halt nicht ununterbrochen.
Ja. Ist dein ADHS anders geworden, seit du erwachsen bist? Also jenseits von dieser neuen Einstellung, weil man hat ja früher gedacht, das verwächst sich, was es ja nicht tut. Aber es wird natürlich anders, weil man eh als Erwachsener nicht mehr so viel zappelt, sage ich mal, wie als Kind, so einen Bewegungsdrang hat. Du hast ja gesagt, 3 Monate auf eine Rechnung starren und sie am Ende doch nicht bezahlen, gibt's immer noch, glaube ich. Oder?
Ja, wild. Also es ist wirklich immer noch, es passiert immer noch und ich kann es immer wieder nicht fassen. Es passiert immer noch, dass ich ein Taxi gerufen habe, das steht unten. Ich suche 5 Minuten schreiend, heulend meinen Schlüssel, weil ich weiß, ich muss los, Taxi fährt weg, ich muss bezahlen. Es ist alles so, ich bin so wütend und dann fällt mir trotzdem irgendwann wieder erst nach 5 oder 10 Minuten ein, ich habe wahrscheinlich gestern Abend nach der Arbeit die Tür aufgeschlossen und den Schlüssel außen drin gelassen. Weil das ist zum Beispiel so ein Ding, was mir total oft passiert, aber es ist nicht so, als würde mein Gehirn da jemals draus lernen und dann direkt erstmal da nachgucken und so. Plus halt, es gibt sowas, das nennt sich ADHS-Steuer oder ADHD-Tags und das beschreibt halt, dass wir halt im Prinzip jedes Jahr eine extra Steuer bezahlen, weil wir so oft Mahnungsgebühren haben, Versäumniszinsen, weil wir Sachen verlieren. Also ich habe so viele Sachen doppelt und dreifach, weil ich dachte, ich hätte sie verloren und habe sie mir nochmal gekauft und so weiter. Oder auch, ich bestelle mir Klamotten nur noch in einer Größe nach Hause und wenn die nicht passt, dann schicke ich die am gleichen Tag zurück oder am nächsten Tag, weil ich einfach jahrelang so viele Sachen in mehreren Größen zu Hause hatte, weil ich auch vergessen habe, die Sachen, die nicht passen, wieder zurückzuschicken und so. Und solche Sachen, also wir geben wahnsinnig viel Geld für Scheiße aus, plus die Impulskäufe. Also ich musste wahnsinnig hart lernen in den letzten Jahren, mir nicht mehr alles zu kaufen, was ich gerade gut finde, obwohl ich gar kein Geld mehr habe.
Ich glaube, da erkennen sich auch echt viele Frauen irgendwie wieder, wo du das sagst. Kann man auch ein bisschen ADHS haben?
Ja, klar. Also wir alle Menschen haben ein bisschen Anteile von ADHS. Also nicht alle Menschen haben ein bisschen ADHS, aber Anteile von ADHS, genauso wie alle Menschen auch narzisstische Anteile, Borderline-Anteile, depressive Anteile und so weiter haben. Also alle psychischen Erkrankungen oder auch Neurodivergenzen entstehen ja erst ab einem gewissen oder sind erst haben einen Krankheitswert ab einer bestimmten Schwere der Symptome. Und ich meine, es ist auch so, dass wir alle mal Bauchschmerzen haben, trotzdem haben wir alle nicht Magenkrebs. Also das so, bei Krankheit geht es ja immer um bestimmte Schwellen quasi. Ja. Und diese Schwellen sind halt bei uns. Also jeder hat mal seinen Autoschlüssel verloren oder seinen Haustürschlüssel oder sein Portemonnaie, aber wir verlieren das dann halt 3-mal im Jahr. Das ist halt der Unterschied.
Was machst du, um vielleicht fokussierter zu sein? Du schreibst ja viel, das ist aber, glaube ich, ja, eher dein Beruf als eine Hilfe. Was machst du mit der Handynutzung? Dimmst du das? Oder du nimmst ab und zu ja auch noch das Medikament. Die Expertin sagte damals, ganz wenig reicht ja auch so wenig wie nötig. Du kannst es wahrscheinlich gut einschätzen. Was sind so deine Hilfestellungen, deine Strategien heute?
Also meine Alexa, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, aber so mein Amazon-Lautsprecher hilft mir extrem. Den habe ich vor vielen Jahren gekauft und der erinnert mich einfach an alles. Also der erinnert mich, schlafen zu gehen, die erinnert mich daran, meine Medikamente zu nehmen. Ich hatte ganz lange Mechanismus, gerade bei Corona, wenn ich gesagt habe, tschüss, dann hat sie mir gesagt, hast du deinen Hausschlüssel, dein Portemonnaie, deine Maske und so weiter, solche Sachen halt. Ich muss alles in meinen Kalender einschreiben. Also was nicht in meinem Kalender steht, ist nicht existent für mich. Das ist wirklich auch unglaublich. Auch das habe ich immer noch nicht gelernt, dass ich das auf jeden Fall vergesse, wenn ich das nicht sofort reinschreibe. Und ich habe lange eine Buchhalterin gehabt, die für mich in meiner Selbstständigkeit die ganze Buchhaltung gemacht hat. Ich habe natürlich einen Steuerberater und so. Ich habe einfach sehr viel Geld auch dafür ausgegeben, Hilfsmittel zu haben, die das verhindern, dass ich so viel Scheiße baue. Weil es ist natürlich, einmal Schlüsseldienst kostet halt so viel, wie halt ein Amazon-Lautsprecher kostet. So. Und deswegen muss man dann halt immer überlegen, okay, mach ich jetzt das eine oder das andere. Ja.
Dein Anliegen war oder ist, darüber zu sprechen, um auch vielen zu helfen, da früher die Diagnose zu bekommen und sich selber zu verstehen. Also ich glaube, heute sind wir da auf einem guten Weg, weil ich glaube, auch im Kindergarten oder in der Schule wird heute schon ganz anders hingeschaut als damals eben. Was muss sich denn noch ändern? Was können wir, die anderen, auch vielleicht ändern? Wie Menschen mit ADHS begegnen? Du hast ja auch gesagt, also privilegierte Menschen kriegen ihr Leben halt eher auf die Kette, weil ihnen viel mehr Leute helfen als anderen. Also was können wir machen?
Ist natürlich. Also, ich glaube, erstmal sollten wir ganz dringend alle aufhören, Gespräche über ADHS damit zu beginnen, dass wir sagen, dass wir Worte wie Modediagnose oder Trend benutzen, weil das halt einfach total diskriminierend ist und so. Und ich das ganz schrecklich finde, weil das natürlich auch, wenn man sagt, denk nicht an den rosa Elefanten, ne, du kennst den Effekt einfach. Und das ist, finde ich, ganz schwierig, dass immer wieder Artikel erscheinen, wo dann vorne irgendwie draufsteht, ADHS, die neue Trenddiagnose, damit die Leute halt klicken oder zuhören oder so. Das finde ich einfach wirklich grauenhaft. Und sonst, glaube ich, ist es nicht nur, was ADHS angeht, sondern die gesamte Gesellschaft befindet sich natürlich seit sehr vielen Jahren, auch vor allem auch seit Corona, auf einem Weg der Radikalisierung und auch die Ellbogen werden immer krasser und da leiden natürlich vor allem vulnerable Gruppen drunter. Das betrifft jetzt nicht nur ADHSler, sondern alle Menschen. Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen und so weiter, Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, es wird der ganzen Gesellschaft sehr gut stehen, ein bisschen toleranter und nachsichtiger zu sein. Ich befürchte nur, dass das zwar ein schönes Schlusswort wäre, aber eben halt gar nicht der Realität entspricht, weil ich eher das Gefühl habe, dass wir uns in einem extremen Backlash befinden, in dem eigentlich immer weniger Rücksicht wieder genommen wird. Und ich glaube, was ich vor allen Menschen wünsche, da geht es eher um die Betroffenen, ist Nachsicht mit sich selber und Freundlichkeit zu sich selber, weil ich befürchte leider, dass die Gesellschaft da wenig Freundlichkeit entgegenbringen wird. Also auch die Rückentwicklung wieder zu mehr Bürozeit und weniger Homeoffice ist für neurodivergente Menschen, nicht für alle, aber für viele schrecklich. Aber das werden wir nicht aufhalten können, indem ich sage, seid bitte netter zu ADHSlern. So. Das ist halt der Turbokapitalismus und die Welt, wie sie sich halt bewegt, leider. Tut mir leid für dieses deprimierende Schlusswort.
Katrin, vielen Dank für das Gespräch, dass du so offen und auch total anschaulich über dich geredet hast und über deinen Weg, der ja irgendwie jetzt ein guter ist. Und
ja, so unterm Strich kann man das sagen.
Genau. Alles Gute weiterhin.
Dankeschön.